Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Nicole, ich bin Host des Podcasts und selbst Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ich bin Oberärztin und arbeite in einem relativ großen Team, in einem Maximalversorgerhaus und freue mich sehr, heute wieder eine neue Podcast-Folge vorstellen zu dürfen. Ich bin nicht alleine. Ich habe einen Gast, nämlich die liebe Emily. Emily ist auch auf dem Weg, Gynäkologin bzw. Facharzt für Gynäkologie zu machen. Sie ist, bzw. wir kennen uns schon seit ihrem PJ. Und sie ist immer über ihre Zeit in regen Austausch mit mir gewesen, war auch Teilnehmerin von Sicher Starten und hatte ganz schön viel Bammel vor ihrem Berufsstart und hat sich da sehr viele Horrorszenarien auch ausgemalt, die auch gar nicht so unrealistisch sind, muss man natürlich ehrlich so sagen. Also manche erleben das so, wie sie es sich ausgemalt hat. Und ja, sie nimmt uns jetzt heute einmal mit in ihren Berufsstart, in ihre Tage, in ihre ersten Tage als Ärztin und auch in diese Ängste, die sie hatte, was sie dagegen gemacht hat und was sie sonst als Besonderheit, als Mensch mit an den Tisch bringt. Das ist nämlich eine ganze Menge. Emily hat spezielle Interessen in der Gynäkologie und Geburtshilfe und hat auch große Träume für ihre Zukunft, wie sie die umsetzen möchte. Und das ist nicht immer klassisch Schulmedizin, sage ich mal. Und insofern bin ich ganz gespannt darüber, was sie uns erzählt und wie sie den Spagat zwischen ihren eigenen Vorstellungen, ihren eigenen Interessen und der klassischen Schulmedizin nun, wie sie den managt und ja, wie vor allen Dingen auch ihr Berufsstart war und was ihr dort geholfen hat. Und für alle, die jetzt auch gerade in den Berufsstarten oder die im PJ sind und auch merken so, oh, ich könnte noch ein bisschen mehr Struktur an die Hand gebrauchen oder auch für die, die wieder aus dem Beruf in die Klinik, aus dem Beruf, aus der Elternzeit zurück in die Klinik kommen. Ich biete euch sehr gerne Sicher Starten als Kursteilnehmer, als Kursteilnehmerin an. Heute ist der letzte Tag, an dem du dich anmelden kannst für den Kurs. Deshalb sage ich das noch einmal so explizit. Sicher Starten ist mein Online-Programm, das ich für den Berufseinstieg gemacht habe. Ein Einarbeitungsprogramm, was einfach so viel mehr ist als medizinische Einarbeitung. Es ist nämlich gar keine medizinische Einarbeitung, aber alles, was eben darüber hinausgeht, was für den Berufsstart meiner Meinung nach essentiell ist. Wir lernen, wie man mit Fehlern umgeht, wie man über sich hinauswächst, wie man seinen Lernerfolg auch sichtbar macht und was man überhaupt von der Erwartungshaltung an den Tag mitbringen darf. Wir lernen eine strukturierte Visite, wir lernen Patientenkommunikation, wir lernen Kommunikation im Team auf Augenhöhe, wie man mit Kritik umgeht, wie man im Dienst überhaupt überlebt, all diese wunderbaren Themen. Und dafür empfehle ich, wie gesagt, das Kursprogramm. Und wenn du da Interesse hast und glaubst, du wärst da gut aufgehoben und würdest was mitnehmen, was ich glaube, was jeder tut. Wie gesagt, heute ist noch die Anmeldung geöffnet. Ab morgen legen wir dann mit dem Kursprogramm los. Und ich freue mich über jeden, der da noch hinzukommt und ja, mit dem wir uns dann gemeinsam austauschen können und gemeinsam lernen können für den Berufsstart. Insofern wünsche ich jetzt mal ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören bei Emilys Berufsstart und wie das für sie gelaufen ist. Und dann sehen wir uns bei Sicher Starten. Ja, hallo Emily.
Hallo Nicole.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat.
Ja, voll. Also richtig gut. Danke, dass du dir auch die Zeit nimmst jetzt heute Abend.
Sehr gerne.
Bevor wir so richtig loslegen, frage ich ja jedes Mal, ob du vielleicht kurz erzählen willst, so wer du bist, was du beruflich machst und vielleicht auch, wie du zur Arztin gekommen bist. Ja.
Also, ich bin Emily. Ich bin im ersten Jahr als Assistenzärztin in der GYN und ich mache außerdem oder habe so einen TCM-Kurs gemacht und hospitiere da einmal die Woche in der Praxis. Deshalb arbeite ich 80% und genau.
Ja, mega cool schon. Sagst du uns noch mal kurz, was TCM als Abkürzung ist, falls es nicht jeder weiß?
Also, das ist traditionelle chinesische Medizin und das ist eine Medizin, die den Patienten aus einer anderen Perspektive sieht. Es geht immer um den ganzen Menschen. Es gibt nie eine symptomorientierte Behandlung. Das Ziel ist immer, die Ursache der Krankheit zu finden, auch wenn das manchmal Jahre dauern kann. Und die TCM glaubt zum Beispiel, dass es für alle Erkrankungen, die ein Mensch hat, nur eine einzige Ursache gibt. Das Ziel in der TCM ist auch nicht unbedingt dass jetzt irgendein Symptom weg ist, sondern das Ziel ist immer, dass der Mensch, der also dem Zeit hier auf der Erde gegeben wurde, um Erfahrungen zu machen, diese machen kann und daraus was lernt und sich dann weiterentwickelt. Das ist so die Perspektive.
Krass, das ist so komplett anders, ne? So ein ganzheitliches Konzept eher.
Und ja, genau, darum geht's.
Krass, ich hätte gar nicht, irgendwie habe ich das, jetzt wo du es nochmal so erklärt hast, ich hatte es irgendwie viel spiritueller, weniger spirituell, als du es jetzt genannt hast, im Sinn irgendwie, weil das hört sich ja schon, ich weiß nicht, so eine Lebensaufgabe an dann, ne? Auch für den Patienten und auch für die Arzt-Patienten-Beziehung.
Ja, also traditionell ist es so, dass der, also im alten China sozusagen, hat der Patient seinen Arzt dann bezahlt, wenn er keine Beschwerden hatte. Wenn er krank geworden ist, dann hat er nicht mehr bezahlt und wurde natürlich trotzdem weiter behandelt. Die Medizin baut total, also da geht es total um Prävention. Also eigentlich wäre sozusagen das Optimale aus der Perspektive, wenn jeder seinen Therapeuten hätte und da irgendwie einmal im Monat aufschlagen würde und präventiv behandelt würde, damit einfach gar nicht so starke Ungleichgewichte entstehen. Ja, er hat verschiedene Möglichkeiten, um zu behandeln. Also es gibt zum Beispiel auch Massagen und es gibt Kräuter und es gibt Akupunktur, es gibt Qigong. Ja, gibt es verschiedene, ja, Möglichkeiten, wie man in der TCM behandelt. Und es gibt auch, das muss man auch sagen, extrem viele Schulen. Das ist nicht eins wie das andere. Also ich habe zum Beispiel jetzt eine Schule erwischt, die sehr spirituell ist. Und es gibt andere Schulen, die sehen das anders. Und ja, die verfolgen auch andere Ziele mit der Medizin, die sie machen. Ja, also es ist einfach sehr unterschiedlich. Das ist ja auch eigentlich, also es heißt traditionelle chinesische Medizin, aber eigentlich ist das halt gewachsen auf einem ganzen Kontinent. Also das gab es in Japan, das gab es in Korea, das gab es in China, überall. Und jeder Fleck hatte da seine eigenen Einflüsse. Also es gibt zum Beispiel dann nochmal hier so einen koreanischen Punkt oder so. Also ja, das ist einfach unterschiedlich.
Ja, verstehe ich. Also wie eine Sprache mit verschiedenen Dialekten, wie auch immer.
Ja.
So. Ja, cool. Da haben wir jetzt schon mal gerade einen kleinen Abstecher gemacht. Magst du uns noch kurz sagen, falls das irgendwie für später relevant ist, du bist im ersten Jahr und machst auch Gyn, hatte ich im Kopf, oder?
Ja, ich mache auch Gün.
Auch Gyn, gell? Ja, cool.
Genau.
Und es ist jetzt ja eigentlich super spannend, auch vielleicht für die, die Lust haben, auch über den Tellerrand hinwegzuschauen. War das für dich einfach, einen Arbeitsplatz zu finden, wo du dann 80% arbeiten kannst und auch mit diesem Konzept, dass du das parallel weitermachen kannst?
Also, als ich angefangen habe, hatte ich tatsächlich meinen freien Tag als freien Tag und meine Kurse waren einfach am Wochenende. Dann war der Kurs ja irgendwann rum und dann war das so mein Wunsch, noch zu hospitieren, um einfach zu sehen, wie das da bei denen in der Praxis läuft und so, wie sie das alles machen, weil das auch sehr anders ist. Und das war tatsächlich, irgendwie hat sich das alles so gefügt und ich bin auch nicht in einer großen Stadt, also es sind so 20, 30.000 Einwohner, irgendwie sowas. Und die hatten echt keine Assistenten, also fast keine mehr zu dem Zeitpunkt, als ich gekommen bin. Und die, die da waren, haben alle Teilzeit gearbeitet, bis auf eine. Und damit war das einfach, also es war jetzt, natürlich hätte der Chef sich noch mehr gefreut, wenn ich direkt Vollzeit gearbeitet hätte. Aber es war jetzt auch kein Problem, da die Teilzeitstelle zu bekommen. War jetzt auf so einer Fortbildung, da habe ich irgendwie so aus München und so, habe ich ganz andere Sachen gehört, was da überhaupt völlig unvorstellbar ist. Aber hier war das kein Problem.
Ja, mega cool. Zeigt auch wieder, dass man auch für die Berufswahl auch über den Tellerrand hinausschauen darf, ne? Also, dass man vielleicht auch eher gucken kann, an periphere Häuser zu gehen oder wie auch immer. Also, dass es halt auch prinzipiell möglich ist, neben dem Beruf andere Hobbys auszuüben, ne? So wie du es jetzt auch machst, obwohl ich glaube, dass das mehr als so ein Hobby für dich ist.
Ja, ich weiß immer nicht, ich habe sonst nicht so Hobbys, vielleicht.
Jetzt sind durch und durch, gell? Oh. Emily.
Ich weiß nicht, so würde ich mich jetzt nicht sehen, aber Ja, wie sonst? Also es ist tatsächlich mittlerweile so, dass alles, was ich mache, irgendwie so ein bisschen diesem Konzept der TCM unterliegt. Also wenn ich irgendwie, dann gebe ich mir Mühe mit dem Essen, dann gebe ich mir Mühe, dass ich mich bewege und so weiter. Oder, keine Ahnung, mache meine Meditation und mein Qigong und alles Mögliche. Aber halt, es liegt halt alles immer. So. Die TCM legt so ihre Hand darüber.
Ja, ist doch schön. So
Ja.
soll es ja eigentlich idealerweise mit dem Yoga auch sein, ne? Also,
Ja,
das ist
das
ja auch
war
eher
auch.
so ein Lebensstil am Ende des Tages, anstatt dass du nur die Yoga-Praxis auf der Matte hast. Vielleicht kann man das gut vergleichen.
Ja, da ist doch auch das Ayurveda dahinter, oder nicht? Also.
Kommt drauf an, welche Schule man vertritt. Also, gleiches Kapitel wieder. Emily, wie war es denn damals für dich? Wir haben uns, glaube ich, kennengelernt. Da warst du schon im PJ oder warst du noch ganz normal Studentin? Ich weiß es gar
Ja, da
nicht
war ich noch
mehr.
Studentin.
Ja, gell?
Ja, ich war da auf Instagram unterwegs und ich habe mir riesen Sorgen gemacht, wie das alles wird in der Klinik, weil ich bin eins von den Corona-Jahrgängen ja auch gewesen. Meine Klinikzeit war teilweise sehr verkürzt und tatsächlich muss ich gestehen, dass ich auch meine Formulaturen so ein bisschen eher auch in besonderen Settings rückblickend würde ich das so bezeichnen, gewählt habe. Also natürlich war ich in der Hausarztpraxis und dann war ich in der Psychosomatik, aber ich hatte bei uns in Gießen, wo ich studiert habe, da gab es so Schwerpunktcurricula und da habe ich Naturheilverfahren gemacht und darüber bin ich dann an so eine anthroposophische Klinik gelangt, wo ich dann also eine Formulatur gemacht habe. Und das war natürlich auch nicht richtig Krankenhaus. Und die Erfahrung, die ich in der Uni gemacht habe, da war ich in der Gyn und da war ich in der, also Moro heißt das in Gießen, das ist die Station, wo die ganz kleinen Babys liegen. Mit, keine Ahnung, Gastroschisis und diesem ganzen Kram. Und
Das war jetzt dann Blockpraktikum, Formulatur oder schon PJ?
das waren Formulaturen. Dadurch, also ich konnte einfach keine Vigos legen. Ich konnte gerade so Blut abnehmen. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie es also in einem normalen Krankenhaus läuft. So, das war dann, also ja, und ich hatte einfach super viel Angst, weil ich immer so zwei Herzen in meiner Brust habe. Also ich mag halt die Gyn, aber ich finde es auch sehr schwierig, wie es in deutschen Krankenhäusern aussieht und wie es da so zu sich, also so vor sich geht irgendwie. Und habe das aber auch in meiner Fantasie sehr, sehr groß werden lassen.
Wie meinst du das? Also die Angst oder?
Ja, also die hat schon viel eingenommen und die Angst, dass ich das nicht kann und ach, ich weiß gar nicht, vor was kann man denn alles da Angst haben? Also die langen
Sehr
Arbeit.
gute Frage, bitte, Emily.
Ja,
Oh,
ich weiß,
richtig
also,
gut. Zeigt
ja.
auch einfach wieder, dass du gerade so dieses, du fragst dich, bevor du überhaupt Angst hattest, das ist doch einfach mega cool, oder? So rückblickend.
Ja,
Damals
jetzt habe
nicht.
ich vor anderen Sachen Angst. Nicht mehr vor den Sachen, aber jetzt habe ich neue.
Ja, aber ich habe dich unterbrochen. Du warst gerade dabei zu überlegen, bevor du Angst gehabt hast.
Ja. Also, ich weiß nicht, ist das interessant? Also, ich hatte Angst auf jeden Fall vor den langen Arbeitszeiten, davor, dass ich keine Freizeit mehr habe, davor, wie mit den Leuten umgegangen wird, davor, welche Medikamente gegeben werden, keine Ahnung, zum Beispiel Ibuprofen bei Schmerzen, Zopiclon zum Schlafen. Ich hatte Angst, dass Antibiotika viel zu früh gegeben werden, dass ich halt mit vielen Therapiekonzepten nicht einverstanden bin. Und da hatte ich, ja, Respekt vor vielen Sachen, aber auch vorm OP. Ich bin auch in meiner Gynzeit einfach regelmäßig umgegangen, also am OP-Tisch und musste mich immer wieder hinsetzen. Und das kannten dann auch schon alle irgendwann. Und da war es auch immer noch unangenehm. Und ja, ich keine Ahnung, ich hatte Angst, dass ich nicht genug Kraft habe, um die Sachen zu machen, auch in der Unfallchirurgie dann. Da war ich auch irgendwann mal. Und so weiter.
Schon krass eigentlich, ne?
Ich hatte schon vor sehr vielen Sachen Angst.
Ja, also auch krass, jetzt gerade wo du das noch mit der Kraft sagst, was das auch für, wie man sich das dahin redet, wie der Arzt oder die Ärztin zu sein hat. So, dass da halt auch Stärke mit dazu gehört zum Beispiel, ne? Also, das finde ich irgendwie richtig beängstigend, weil ich finde, das hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun, ob wir ein guter Arzt oder eine gute Ärztin sind, dass wir irgendwie körperlich stark sein sollten. Klar, wenn man jetzt Unfallchirurgie macht, dann braucht man wahrscheinlich schon irgendwie eine gute Technik, sag ich mal. Aber alles andere, also ich meine, es gibt so viele schöne Bereiche, wo wir als Arzt, als Ärztin helfen können. Ich finde, das sollte jetzt irgendwie uns nicht Angst machen, oder?
Nee, sollte es wirklich nicht. Und vor allem entwickelt man auch so seine Techniken. Also ich muss zum Beispiel immer schmunzeln, bei der Sektion gibt es ja den Moment, wo man alles aufdehnt, sozusagen. Also wenn die Gebärmutter noch nicht aufgeschnitten ist, da gibt es so einen Moment, da braucht man schon Kraft, um die Faszie so zurückzuziehen und so. Und ich habe mir dann irgendwann von einer der Oberärztinnen angeguckt, die wirft sich einfach mit ihrem ganzen Körper immer nach hinten. Ich mache das jetzt auch so. Und dann tut sich auch ein bisschen was an meiner Faszie. Aber wenn ich mit meinem Oberarzt zum Beispiel die Sektion mache, dann, wenn der zieht, dann tut sich da noch viel mehr. Und der zieht halt nur mit dem Arm so nach hinten. Und ich werfe mich halt mit meinem ganzen Gewicht
Das
da
ist
rein.
schon krass, ne? Also,
Dann
da,
Unterschiede.
du hast voll recht. Ich habe das auch schon, jetzt aber ganz kurz über die Sektiotechnik, ne? Aber ich weiß auch noch, ich hatte eine Sektio, habe ich mal assistiert. Das war auch ein Kollege, der war als Gastarzt bei uns, der hat früher bei uns gearbeitet, ist jetzt aber woanders Chefarzt und hat dann für die Zeit, wo wir mal brauchten, hat er Hintergrunddienste mitgemacht am Wochenende. Und alle haben so gesagt, oh, der kann so toll operieren und so, und lala. Und die Sektios sind alle so schön und so schnell und alles toll. Und dann hat er mir angeboten, wir hatten eine Sektio-Indikation im Dienst, hat er mir angeboten, dass ich das machen kann. Und ich so, nee, nee, machen Sie mal, weil ich wollte sehen, wie er operiert. Und der hat einfach so große Hände. Der hat einfach, ich brauchte nichts machen. Wirklich, der hat das Kind, der hat alles auseinandergedehnt, aber wirklich ganz sanft, ganz schön mit diesen großen Händen und hat das Kind rausgeholt und ich habe gedacht, was geht hier gerade? Für mich ist das immer so ein Kampf. Und bei ihm sah das so wie mit links aus. Also ich kann dich da ganz nachfühlen gerade.
Jetzt möchte ich auch mal mit ihm operieren, wie du das
Ey, das war wirklich wunderschön. Ich habe gedacht, das war die beste Entscheidung überhaupt. Ich kann mich da immer noch daran erinnern. Das ist bestimmt jetzt schon 4 Jahre her.
beschreibst. Wow.
Ja,
Wo
war
ist der
cool.
jetzt?
In Krakau war er zumindest damals. Ich weiß nicht, ob er da noch immer ist.
Okay.
Ja.
Wow.
Na gut. Also, du hattest auf jeden Fall echt dir Gedanken gemacht, nennen wir es so. Und Respekt. Und
Natürlich auch, dass ich nicht genug weiß, neben diesen ganzen Sachen, dass ich bestimmt die bin, die es halt nicht verstanden hat, die keine Ahnung hat und die sich nichts merken kann. Ja.
der Klassiker, ne?
Ja, klar.
Da empfehle ich übrigens auch gerne allen, die noch zuhören, die sich da jetzt gerade angesprochen fühlen. Da habe ich ein Interview geführt mit Charlotte und Jana. Und Charlotte kam nämlich genau mit dem gleichen Gedanken auf mich zu und hat gesagt, Nicole, ich habe gerade voll den krassen Dienst gehabt, aber ich glaube, ich habe nur Mist gemacht. Und eigentlich hat sie alles richtig gemacht. Und dann haben wir das mal aufgearbeitet mit Jana, die ist nämlich Psychotherapeutin. Kann ich sehr empfehlen. Ist dann so ein langes Gespräch geworden, dass es 2 Podcast-Folgen geworden sind. Die sind auch noch recht jung. Ja, die sind jetzt irgendwie, ich glaube, im Februar gekommen. Ja.
Spannend.
Ja, voll. Gut, also den Gedanken kennen wir auch. Und wie ist das jetzt für dich? Also, wie war dein Start dann in dem Beruf? Vielleicht kannst du uns einfach da jetzt in den Etappen weiter mitnehmen und ein bisschen erzählen, wie es für dich war und was sich überhaupt bewahrheitet hat.
Ja, also am Anfang hatte ich immer freitags frei. Das war sehr angenehm, weil ich dann jede Woche 3 Tage hatte, um mich zu erholen. Und da hatte ich auch noch keine Dienste natürlich. Die ersten 2 Monate waren das, glaube ich. Auf der anderen Seite war es natürlich relativ unangenehm im Krankenhaus, weil sich natürlich herausstellt, dass man einfach extrem viel nicht kann und nicht weiß und erstmal alles irgendwie rauskriegen muss. Und ja, es ist einfach, also ich finde, es ist schon anstrengend, der Berufseinstieg so. Und dann ging das natürlich dann irgendwann mit den Diensten los. Da hatte ich so ein bisschen Glück irgendwie. Ich bin in einem Monat dann 3-mal eingesprungen. Da war ich noch gar nicht für Dienste geplant, aber da war irgendwie immer jemand krank oder Leiharzt kam nicht oder irgendwas. Und dann bin ich 3-mal eingesprungen. Und dann war so die größte Panik, die hatte sich dann schon erledigt, weil ich wurde halt gefragt, so unter Tag, so, ja, wie sieht's denn aus? Ja, okay. Auch mit. Okay. So, irgendwie. Und dann, ja, also ich habe einfach tolle Oberärzte Ärztinnen auch, die mich auch einfach sehr gut überwacht haben. Sind mir natürlich auch Sachen passiert, wenn alles so trubelig wurde und es, keine Ahnung, irgendwann wird es ja so viel manchmal, dass man gar keine Ahnung mehr hat, wer jetzt wie heißt und was jetzt wo das Problem ist. Und man einfach nur noch versucht, rauszufinden und nicht zu verpassen, wo gerade der größte Notfall ist. So, da fühle ich mich auf jeden Fall irgendwie auch sehr gut unterstützt. Ja, und dann, ich hatte leider nur eine kurze Einarbeitung im Kreissaal und das stört mich auch immer noch so ein bisschen. Weil ich dann, also wir haben einfach einen krassen Onko-Schwerpunkt, wir haben ein Brustzentrum und also auch, also für die Größe von unserem Haus finde ich schon auch viele onkologische Operationen und wir haben noch eine Chemo und da war ich mittlerweile auch schon irgendwie gefühlt überall mal. Also noch nicht in der Brustsprechstunde, aber sonst schon. Und da muss man sich ja auch in jedem Thema wieder ganz von vorne einarbeiten und man fühlt sich einfach jedes Mal wieder wie an seinem ersten Tag, was auch echt Kraft kostet, wenn man dann so rotiert. Und so ist das dann irgendwie immer weitergegangen. Jetzt habe ich immer noch das Gefühl, ich weiß ganz viel nicht und ich muss super viel nachgucken. Und heute habe ich, glaube ich, einen Arztbrief dreimal ausgedruckt, bis dann alles ganz richtig war und mich wirklich auch gefragt, was nicht stimmt mit mir. Und dann habe ich mir auch wieder gedacht, naja, aber jetzt sind alle versorgt, irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, wie viele Patientinnen ich heute hatte. Ich glaube, 13 und davon musste ich 4 entlassen und ich kannte niemanden und irgendwie hat es alles funktioniert und dann habe ich noch Hilfe gekriegt von Kolleginnen und dann habe ich Kolleginnen geholfen und ja, irgendwie ist der Tag dann am Ende fertig gewesen und irgendwann saß ich dann da und habe eine Epi genäht und dann habe ich auch so gedacht, so, naja, also es gab eine Zeit, da habe ich das halt nicht hingekriegt und das sind dann schon schöne Momente.
Ja, richtig cool. Auch jetzt gerade, wo du diesen Bogen gemacht hast von du konntest keine Zugänge legen. Was ich übrigens auch nicht konnte, als ich angefangen habe zu arbeiten, ne? Ich
Oh,
war halt, ja.
okay.
Ja, genau. Oh, ist ein bisschen blöd. Ich erzähle das hier mal wieder. Aber ich war tatsächlich, als ich angefangen habe zu arbeiten als Ärztin, konnte ich nicht gut Zugänge legen. Und das ging dann so weit, dass eine Kollegin mich ungelogen zu jedem Zugang gerufen hat. Und ich habe sie dafür ein bisschen gehasst, ehrlich gesagt. Weil egal, was ich gemacht habe, ich musste das dann stehen und liegen lassen, um eine Vigo zu legen. Und ja, das habe ich dann so 2, 3 Wochen gemacht und dann konnte ich es auch. Ja. Aber
Ja.
gut, so ist das, ne? Also ich meine, man lernt die Dinge, die man nicht kann und man stellt fest, dass dann, selbst wenn man das dann kann, gibt es halt immer noch super viel, was man danach lernen kann. Also es hört ja nicht auf, glaube ich.
Nein.
Ich glaube, das ist auch das Schöne in der Medizin, oder?
Och. Ich weiß nicht, ich glaube, ich finde das auch, also ich finde das manchmal schon sehr anstrengend. Und ich habe auch so einen Perfektionisten in mir, den ich sehr gerne wirklich sehr gerne zum Schweigen bringen würde. Aber es ist nicht so einfach. Also mich belastet zum Beispiel immer wieder, wenn ich bei Geburten stehe, dass ich eigentlich gar nicht so viel machen kann. Also ich kann einen leichten Fundusdruck ausüben und darüber hinaus kann ich meinen Oberarzt anrufen. So.
Du meinst, wenn jetzt eine Pathologie ist?
Ja, also wenn halt irgendwas nicht stimmt, ist es immer, immer begrenzt. Klar kann ich auch ein Epi schneiden und Oxy geben und so, ja, aber es gibt halt, also es ist halt schon ein sehr enger Rahmen, in dem ich mich da so bewege. Und das finde ich auch anstrengend. Also das immer so auszuhalten, dass man jetzt erstmal guckt und wenn es halt nicht, ja, dann muss man Hilfe holen.
Ja, das verstehe ich. Und gleichzeitig soll man aber Verantwortung dann dafür übernehmen, ne? So.
Ja, gut, dafür, dass man dann rechtzeitig Hilfe holt.
Genau.
Ja.
Aber auch
Aber
das ist eine wichtige Erkenntnis, ne?
ja. Ja, also ich finde, das beschreibt eigentlich das erste ja ganz gut, dass man halt rechtzeitig Hilfe holt.
Ja, finde ich gut, ehrlich gesagt, die Zusammenfassung.
Ja. Und dass man früh genug sagt, wenn man Sachen nicht kann, das finde ich auch total wichtig. Ich habe jetzt auch schon, also man darf ja auch andere Leute beobachten in ihrem Arbeiten und habe immer gedacht, meine Güte, die finden mich alle so nervig, weil ich halt wirklich wegen jedem Scheiß das dann nochmal rückspreche. Und weil ich mir aber auch einfach sicher sein muss, weil sonst liege ich halt nachts im Bett und denke darüber nach. Und das ist es mir dann nicht wert. Dann nerv ich lieber die anderen Leute halt dann doch nochmal, die ja auch alle viel zu tun haben. Ja, aber wenn man das halt nicht macht und dann halt bei der Spätbesprechung sagt, ja, ich habe das und das nicht gemacht, weil ich nicht wusste, wie das geht, das ist auch schade. Also natürlich kann man dann auch lernen in dem Moment, weil man wird dann irgendwie eher ein negatives Feedback bekommen von den Oberärzten. Ich kriege das dann halt schon früher, wenn die dann halt angestarrt kommen und sagen, oh, warum konnten sie das jetzt nicht? Oder keine Ahnung, so. Ja. Aber irgendwann kommt es halt. Also man kann es nicht umgehen. Man muss es irgendwie auch aushalten lernen, dass man halt anstrengend ist für die anderen.
Ich finde es gerade ehrlich gesagt voll schade, dass du das so empfindest, weil eigentlich du bist ja im Lernen, oder? Also ich meine, du bist im Lernen, das heißt, es ist logisch, dass du nicht alles beim ersten Mal kannst und auch nicht beim zweiten Mal. Und wenn du es noch nie gesehen oder gemacht hast, dann schon mal gar nicht. Deshalb ist es, sollte es doch eigentlich normal sein, dass man fragen darf.
Ja, man darf bei uns auch immer fragen und also ich glaube, ich bin auch einfach sensibel. Also was ich von anderen gehört habe, da wäre ich schon völlig eingegangen, da hätte ich schon dreimal gekündigt. Also ich glaube, dass mir mein Schicksal schon einen Ort geschenkt hat, an dem ich alles aushalten kann, was kommt, weil die Leute einfach sind, wie sie sind. So. Also, aber ich weiß nicht, wenn dann jemand kommt und sagt, oh, oder am Telefon ist und ich höre schon, oh je. Ich weiß nicht, ich fühle auch mit meinem Gegenüber mit. Also meine Güte, wenn man da als Oberarzt steht, man ist für alles verantwortlich, man ist für alles zuständig irgendwie. Und dann ruft der Hundertste an, der dann irgendein Problem hat und man selbst denkt sich so, ja, meine Güte, mach's halt gerade so und so. Und deine Gegend kann es aber nicht. Das ist, ich weiß nicht, ich stelle mir das schon sehr frustrierend vor. Manchmal.
Okay, das heißt, du hast gerade halt auch mit die Gegenperspektive mitgefühlt.
Ja, die
So,
fünfte Stunde.
ja, okay. Dann verstehe ich dich jetzt. Ach je. Ja, danke dafür. Für das Mitgefühl. Ja, verrückt. Und auch da finde ich jetzt wieder eine ganz wichtige Message, die du zwischen den Zeilen auch noch mitgibst, ist, dass man auch einfach seinen Arbeitsplatz sich auch suchen darf. Also, dass das, was du gesagt hast, so, dass du es von anderen Kollegen, Kolleginnen, Kommilitonen wahrscheinlich auch anders hörst, dass die andere Umgangston, andere Arbeitszeiten, was auch immer, anders haben, was für dich nicht funktionieren würde. Und du jetzt vielleicht Glück hast, ja, aber du hast halt einfach einen Arbeitsplatz, wo es geht. Und ich denke, diese Arbeitsplätze, die gibt es in Deutschland. Und ich finde, da darf man, wenn man irgendwo nicht ganz zufrieden ist, auch einmal gucken, ob es woanders noch besser geht. Oder? Wie siehst du das?
Ja, also ich habe eine Kollegin, die hat jetzt hier bei uns in der Gegend schon ein paar Mal gewechselt. Und was sie so erzählt, das ist halt so, es gibt halt überall Vor- und Nachteile, es sind überall Sachen, die sind besser und schlechter. Ja, bei uns ist halt zum Beispiel dieser krasse Onkoschwerpunkt und der Kreißsaal wird immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wir haben eine viel zu hohe Sektorrate. So, also, aber auf der anderen Seite, also kommen bei uns halt einfach auch keine schlappen Kinder. Also ich habe einfach noch kein schlappes Kind gehabt. So.
Ist eigentlich auch gar nicht verkehrt, ne? Das muss man halt, wie du eben gesagt hast, hat alles Vor- und Nachteile, ne?
Hat alles Vor- und Nachteile. So, und also ich weiß nicht, es gibt ja, wenn man jetzt bei der Sektorrate ist, kann man ja jetzt mal als Beispiel verwenden, wenn wir jetzt dabei sind. Es ist halt so, zum Beispiel, als ich angefangen habe, oder im PJ war oder während der Formulatur, da habe ich so von meinem Mindset dieses Geburtshaus-Mindset gehabt. So, ja, ne? Also man muss dazu sehen, ich war halt im Naturheilverfahren Schwerpunktcurriculum, danach bin ich zu den Heilpraktikern in die TCM-Ausbildung gegangen und dann bin ich halt ins PJ marschiert. Und natürlich war mein Mindset, dass viel mehr spontane Geburten möglich sind, weil in den Niederlanden machen die das ja auch, was sich denn alle so anstellen. Man kann natürlich auch zu Hause entbinden. Da kann man ja auch den Rettungsdienst rufen, wenn was ist. Und also von meinem Standpunkt da aus habe ich mich nicht überheblich gefühlt oder so, ne? Also klingt jetzt vielleicht so. Aber ich habe halt einfach so ein größeres Urvertrauen gehabt, irgendwie noch in den Körper und daran, dass schon alles gut geht und dass Notfälle ja total selten sind und solche Ideen hatte ich da, weil ich halt aber damit auch, also ich habe es halt noch nie gemacht und konnte das gar nicht, also man kann das gar nicht einordnen. Also das ist zum Beispiel auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe durch das Arbeiten, dass man ganz viele Sachen einfach nicht versteht, wenn man sie selber nicht gemacht hat. So, also habe ich vorher auch schon gedacht, aber jetzt habe ich das irgendwie nochmal so richtig selbst erlebt. Das ist halt, ja. Und ja, da, also ich hatte ganz idealistische Vorstellungen und auch, keine Ahnung, was PDA angeht oder zum Beispiel habe ich ja eben auch schon gesagt, irgendwie, ob ich jetzt das Ibuprofen gebe oder nicht. Und mittlerweile hat sich da vieles gedreht, einfach weil ich Sachen gesehen habe, die falsch laufen oder nicht falsch laufen, aber die schief laufen. Und wir haben ein Geburtshaus in der Nähe, da sind auch schon ein paar Sachen gekommen oder ich habe mitbekommen, dass Sachen gekommen sind, die mich schon sehr auch erschreckt haben irgendwie. Und gleichzeitig habe ich auch schon total viel Ibuprofen oder irgendwas, war mir auch dann irgendwie egal, am Telefon verordnet, weil mich die Pflege halt angerufen hat und gesagt hat, ja, der und der hat jetzt Schmerzen oder die und die in meinem Fall hat jetzt Schmerzen. Ist alles so und da stehe ich auch völlig dazu. Und also ich bin auch, glaube ich, jemand mittlerweile, die ich würde eher mal eine Sekzo empfehlen, als das so auf Biegen und Brechen so rauszudrücken. Aber das liegt natürlich daran, wie ich da erzogen werde jetzt in dem Krankenhaus, wo ich bin. Also das muss man auch immer sehen. Also wenn man zum Beispiel ein Haus findet und geht und die arbeiten da so, wie man es nicht gut findet, irgendwann passt man sich doch an und findet das dann auch gut, weil man es dann auch nachvollziehen kann. Also so war es jetzt in meinem Fall auf jeden Fall und weil es einem so beigebracht wird. Und so ist das halt auch mit diesen Medikamenten, wo ich immer dachte, dass ich die nie, nicht unbedingt geben will oder so. Ich gebe sie trotzdem. Erstens, weil ich da in diesem Setting bin, in dem halt keine andere Möglichkeit zur Verfügung steht. Also natürlich kann ich jemanden akupunktieren, aber da brauche ich extrem viel Zeit für. Und das kann ich überhaupt nicht aufwenden in so einem Krankenhaus. Das geht viel schneller, wenn ich am Telefon sage, ja, gib's halt. Weil es vor allem meistens gibt die Pflege schon, schon einen Vorschlag vor. Und dann ist es ja auch so, dass die Leute da hinkommen und die haben was im Kopf, was sie kriegen wollen im Krankenhaus. Und das war für mich auch ein richtig großes Learning, was man nicht vergessen darf, so dass die kommen und die wollen zum Beispiel halt die Schmerztherapie oder die wollen die Sektio, beziehungsweise manche wollen nicht die Sektio, aber die wollen ein Kind, dem es blendend geht nachher und sie wollen selber danach auch nicht inkontinent sein oder was man noch alles sein kann nach so einer vaginalen Geburt. Sie wollen alle kein traumatisches Geburtserlebnis. Und das sind halt so Sachen, die man teilweise gar nicht, also die funktionieren nicht zusammen. Also das Alternative und dieser Anspruch, das geht gar nicht. Also das habe ich auch gelernt. Ja, die Leute kommen nicht und sagen, ja, also ich habe jetzt seit 4 Jahren bei meiner Periode immer krasse Schmerzen und meine Blutungen sind so stark, mein HB ist schon so niedrig, ich kann gar nicht so viel Eisen einnehmen. Und dann wollen sie nicht, dass du ihnen vorschlägst, so wie man sich jetzt da auf einer spirituellen Ebene dem Ganzen nähern kann oder den Vorschlag irgendwie hören, dass sie sich doch jemanden suchen sollen, der zu ihnen passt, der sie nadelt und dass man da total viel machen kann. Sicherlich kann man das. Aber das
Nee,
kann sein,
die
dass das
wollen,
noch mal 10 Jahre dauert, bis dann
ja.
die Schmerzen weg sind.
Die
So.
wollen dann, direkt die HE, ne, die Hysterektomie.
Ja, die kommen schon mit dieser Vorgabe.
Ja.
Jetzt ist es natürlich auch so, dass meine Oberärzte, die ich in dem Fall als meine Lehrer ansehe, genauso wie mein Lehrer in der TCM oder meine Lehrer da, auch gar kein Interesse daran haben, dass ich alternative Medizin empfehle. Also, weil das einfach nicht der Weg ist, den sie können. Und ich kann es auch nicht gut genug und habe auch nicht die Kapazität, um das in dem entsprechenden Ausmaß sozusagen anzubieten, sag ich mal. Und deshalb macht es dann auch gar keinen Sinn. Also, ja, versteht man das noch?
Ja, voll. Du hast jetzt eigentlich gerade die Tür wieder zugeschlossen, dass halt eigentlich in der Klinik die Ressourcen nicht dafür da sind. Weder Zeit noch Personal noch Ausbildung, um ganzheitliche Verfahren dort auch einen festen Platz zu bieten. So.
Ja.
Und gleichzeitig hast du aber auch jetzt mit der Geburtshilfe, gerade mit der modernen Geburtshilfe, da auch das ganz gut beschrieben, dass da einfach ein Spagat zwischen ist, dass man einfach nicht das Rundum-Sorglos-Paket haben kann, wenn 3 Kilo Kind mit Haut und Knochen aus einem raus will. Also das darf man einfach nicht vergessen, dass das irgendwo eine Form von Narbe hinterlässt. Die darf man sich dann auch suchen als Gebärende. Aber dass es in der Regel ganz ohne jeden Aufwand geschieht, ich glaube, da dürfen wir uns
Gibt
alle.
es
Ja,
gibt
aber
finde
ich meine, es muss ja trotzdem irgendwie aus der Scheide raus. Also,
ja,
ne?
aber es gibt wirklich die Frauen, wo die sitzen da, als würden sie in einem Zug sitzen oder so, und dann spucken die ein Kind raus innerhalb von 2 Stunden und danach geht alles wieder zu und du denkst dir so, okay, wie schön für dich.
Ja, aber trotzdem, in diesen 2 Stunden ist ja was passiert, ne? Und auch dafür muss man einfach den Kopf mitbringen, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Frauen selbst irgendwie da Einfluss drauf haben oder dran schuld sind oder wie auch immer, weil wir jetzt gerade davon geredet haben, man kommt in die Klinik und hat eine Meinung, so ist es ja auch nicht, ne? Genau.
Nein, aber also ich meine, man kommt halt in die Klinik und man hat ja den Wunsch, dass alles gut ist am Ende.
Ja, genau das.
Selbst, also das meine ich. Man will, dass man selber keine Narbe hat und oder also dass es einem selber gut geht und dass es dem Kind gut geht. So, das ist der Anspruch. Und den zu erfüllen, das ist halt nicht immer so leicht.
Auf jeden
Und
Fall. Das macht,
ja.
finde ich, auch den Unterschied zur Onko. Deshalb finde ich die Onko auch irgendwie sehr dankbar, weil die Patienten da einfach nicht den Anspruch haben, dass sie wieder geheilt sind. So idealerweise ja, aber die bedanken sich für jedes kleine bisschen und nach der Geburt hat man halt einfach, wenn man sagt, so, in dem Kind nach der U1 ist alles gut, alles schön. Und das ist für die Patienten, Patientinnen ja so der Standard. Also ja, gut. Jetzt sind wir so ein bisschen vom Thema abgedriftet. Ich würde den Bogen mal langsam wieder zurückschlagen, wenn du einverstanden bist. Wie war das jetzt konkret in deinem Berufsstart? Du hast schon so ein bisschen erzählt, dass ein paar Dinge dann du viel Angst hattest und dass es sich am Ende alles über, ja, einfach auch Verständnis und über Fragen und Geduld für dich geändert hat. Wie gehst du jetzt zur Arbeit? Also abgesehen davon, dass du deine 4-Tage-Woche hast und das alles am 5. Tag gut für dich irgendwie zusammenführen kannst. Wie ist es für dich zu arbeiten?
Das ist ganz unterschiedlich. Also, das kommt einfach mega drauf an, wer sonst da ist, welche Kollegen, wie die anderen auch drauf sind und was so passiert. Also, es gibt Tage, wenn am Vortag zum Beispiel jetzt irgendwie was gewesen ist, dann gehe ich natürlich nicht irgendwie total leichtfüßig auf die Arbeit. Und ich habe schon auch immer Respekt davor, was kommt und hoffe einfach jedes Mal, dass es irgendwie gut ausgeht. So der Tag oder auch der Dienst, dass ich nichts vergesse, nichts, was wirklich richtig wichtig ist, dass ich nichts Wichtiges irgendwie falsch mache. Das hoffe ich schon. Ja,
Aber das
aber
ist in der Regel doch auch so,
auch.
oder?
Was ist in der Regel so?
Dass du jetzt nichts Gravierendes vergisst.
Ja, ich hoffe.
Ich denke, deine Kollegen hätten dir das schon gesagt.
Ja, also mir, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe halt so zum Abi, das musste ja alles richtig gut sein, ne? Und dann, also weil ich wollte ja unbedingt Medizin studieren, so. Und dann ist das ja so, wenn man für so eine Mathearbeit lernt, dann kann man ja so lange die Sachen durchrechnen, bis man einfach keinen Fehler mehr macht. So immer wieder und wieder und wieder, bis auch die Flüchtigkeitsfehler nicht mehr drin sind. So. Aber im Krankenhaus, also da ist das irgendwie anders. So, da funktioniert nicht derselbe Lösungsweg. Und das ist momentan mein größtes Thema, Fehler. Also, das nimmt für mich einfach einen krassen Raum ein und das beeinflusst auch total, wie ich zur Arbeit gehe und wie ich nach Hause gehe. Und ich habe auch schon mit dem Ball, also wir haben ja sowieso diese Ballintgruppen müssen wir machen für unseren Facharzt. Ich habe jetzt schon mal angefangen, weil ich einfach mit diesen Fehlern nur so schlecht umgehen kann. Also nicht mal unbedingt, also meine Fehler finde ich natürlich schlimm, die schockieren mich immer wieder, wenn mir was passiert. Und aber ich habe auch Probleme mit den Fehlern von anderen teilweise umzugehen, weil ich dann auch Angst kriege, weil ich lieber hätte, dass die anderen wenigstens alles richtig machen, wenn ich schon Fehler mache. Damit einfach alles gut am Ende immer ja, gut ausgeht. Aber so ist das nicht.
Naja, wir sind auch alle Menschen.
Ja, das lerne ich auch gerade.
Muss man auch sagen, ne? Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Learning, dass wir uns den Hut aufsetzen und alles fehlerfrei machen. Ich glaube, dass wir machen, denke ich, zum Großteil eine sehr, sehr, sehr gute Arbeit, trotz der Umstände, in der wir ja in deutschen Kliniken arbeiten, so, obwohl wir noch ein gutes System haben im großen Ganzen, sage ich mal. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dürfen wir uns den Raum auch einräumen, kleine Fehler zu machen. Kleine. Manchmal auch größere. Ich habe auch Fehler gemacht. Wir machen alle Fehler.
Ja, man beobachtet das ja auch. Die Fehler, die die anderen machen, die man selbst macht. Ja.
Das Gute ist, ich finde, man kann halt auch gut aus den Fehlern von den anderen was mitnehmen. Also ich habe zum Beispiel einen ganz, ganz großen Teil meiner Entwicklung habe ich auch mit in den Übergaben gemacht, weil ich in den Übergaben mitgekriegt habe, wie der Chef bei uns zum Beispiel seine Sachen haben möchte. Also wie er seine Medizin im Kreißsaal und so, wie das laufen soll. Und selbst wenn ich dann größtenteils nicht im Kreißsaal eingeteilt bin, sondern in der Onko oder in der Gyn oder wo auch immer, dann kriege ich es trotzdem mit, was für den Chef gerade up to date im Kreißsaal an Therapieoptionen gehandhabt werden soll. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Weil, ja, man lernt einfach aus den Dingen von allen anderen auch mit, aus den Fällen. Ist das
Ja.
bei euch auch so?
Ja, also man kriegt auf jeden Fall was mit in den Übergaben, aber ich finde das schon noch mal was anderes, wenn man das halt selber macht.
Cool. Aber wir müssen Fehler nicht potenzieren.
Nein, 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 nein. Also ich meinte jetzt nicht, die Fehler selber macht, sondern also die Fehler von den anderen sind schon, also wenn es jetzt irgendwie mal was war, was jetzt vielleicht ein bisschen. Es gibt ja mini kleine Fehler und vielleicht schon einen Fehler. Und schon einen Fehler, den von den anderen merkt man sich schon auch. Ich finde,
Ja.
so diese mini kleinen Sachen, da habe ich ja am Anfang auch schon gedacht, die Welt geht unter.
Kannst du dich ein bisschen entspannen, Emily?
Ja, ein bisschen.
Ein bisschen. Sehr gut. Es ist Licht am Ende des Tunnels. Ach
Immer.
ja. Und sag mal, du warst jetzt auch bei Sicher Starten mit dabei. Hast du da irgendwie was mitgenommen, was dir vielleicht deinen Alltag vereinfacht hat?
Ja, also ich habe auf jeden Fall beobachtet, wie die anderen arbeiten. Ich habe auch so eine Tabelle für die Visite mittlerweile, so zum Abhaken. Das finde ich sehr angenehm. Es hat auch dazu geführt, dass meine 5-Stunden-Visite mittlerweile nur noch so 1 Stunde dauert.
Yay!
Und ich habe jetzt witzigerweise, ich hatte so einen Stapel mit Sachen. Und die habe ich jetzt durchgeguckt in meinem Urlaub. Und dann ist mir einer von deinen Stickern in die Hand gefallen. In welcher Schublade begrenzt du dich? Oh, ich wusste, irgendwann wird mich dieser Sticker mal treffen, so. Aber ich hatte ihn erstmal in den Stapel gelegt. Es war noch nicht seine Zeit. Aber da habe ich wirklich wieder gedacht, so, ja, man denkt so viel über sich, was man kann, was man nicht kann und so. Oder keine Ahnung, darüber, wie das Leben wäre oder also was möglich ist und was nicht möglich ist und so. Und dann begrenzt man sich doch extrem. Und ja, muss man gar nicht. Man kann auch einfach mal gucken, was man so kann und was so geht. Das war auf jeden Fall schön. Und natürlich auch, dass es den anderen auch so geht wie mir. Aber das muss man, glaube ich, einfach immer wieder erfahren. So, dass es den anderen auch so geht wie einem selbst, dass die anderen nicht völlig anders sind oder sowas, sondern dass, ja, dass wir alle irgendwie Menschen sind und jeder hat so sein Ding halt, woran man so zu knapsen hat, bestimmt noch mehr. Das mit den Strukturen, da habe ich viel drauf geachtet oder auch immer wieder versucht, die Strukturen zu finden. Auch konkreter danach gefragt. Also zum Beispiel, als ich dann jetzt in der Chemo war, da habe ich dann wirklich ganz konkret nachgefragt, so ja, also und dann, also keine Ahnung, der Patient kommt und dann, was passiert dann und so weiter. Das halt besser zu verstehen, das fand ich hilfreich. Und da gibt es ja auch so Module, wo auch schon Strukturen, mögliche Strukturen vorgestellt werden. Das fällt mir jetzt so auf die Schnelle ein.
Sehr gut, cool. Was wünschst du dir jetzt so für dich und dann für deine nächste Zukunft so beruflich?
Ich wünsche mir vor allem routinierter zu werden, Sicherheit zu gewinnen. Und ja, aber das ist halt so ein richtig krasser Prozess. Das ist wie ich das vorhin erzählt habe mit dieser Epi, die ich dann halt genäht habe. So,
Ja,
so
es ist
ist.
ein Prozess. Ich meine, warte mal ab, vielleicht bist du in 4 Jahren noch Oberärztin. So, du weißt es nicht, ne? Also ist die Frage, wo du dich hinentwickelst. Ich habe es mir auch nicht gedacht, als ich im ersten Jahr, dass ich irgendwann mal Oberärztin und Maximalversorger werde. Hab ich mir gedacht, ja, komm, wenn mir das jemand erzählt. Aber hey.
Ja, ich sehe mich da noch nicht. In welcher Schublade begrenzt du dich?
Genau. Ja, genau.
Ja.
Ja, schauen wir, gell? Möchtest du heute den Kollegen und Kolleginnen noch irgendwas Besonderes mitgeben? Irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt oder einen Ratschlag oder Tipp? Irgendwas, was du vielleicht auch gerne früher gewusst hättest?
Ich glaube, das Wichtigste bei der ganzen Geschichte ist immer, dass man den Weg so geht, dass man vom Herzen her dabei ist. Weil dann geht's schon irgendwie. Man muss halt schauen, wohin zieht's einem wirklich so vom Herzen her. Und ich glaube, dass also dass das eigentlich jeder weiß. So tief in sich drin weiß man das schon, was man eigentlich gerne machen möchte und wofür man gemacht ist. Ja, ich denke, dass das der Schlüssel ist. Weil wenn ich zum Beispiel meine Oberärztin beobachte, also aus der Klinik sind viele auch gegangen, so, also, keine Ahnung, Assistenten mit ihrem Facharzt, Assistenten vor ihrem Facharzt, Oberärztin, ganz viele sind auch gegangen, weil es einfach super anstrengend ist. Aber es gibt welche, die sind geblieben und die machen ihre Arbeit, finde ich, mit so einer Hingabe. Also, die sind auch nicht alle die perfekten Menschen, so, also, ich glaube, durch die TCM beobachte ich ein bisschen anders mittlerweile und man sieht schon bei jedem, wo so die Ungleichgewichte liegen und was deren Herausforderungen sind. Aber dadurch, dass sie halt wirklich das machen, was irgendwie ihr Weg ist, machen sie das auch mit einer gewissen Exzellenz. So. Und ich glaube, das ist was, das finde ich also sehr, sehr beeindruckend und auch erstrebenswert, so als Ziel, dass man da, keine Ahnung, in 20 Jahren oder so, egal was es ist, aber dass man irgendwas wirklich gut macht. Und das ist dann auch immer wieder, was mich dann auch wieder motiviert.
Deinen
Also,
eigenen Weg zu gehen.
ja, genau, um auch am Ende auf irgendeine Art irgendwas richtig gut zu machen. Das muss auch nicht als Oberärztin sein, irgendwie.
Um Gottes Willen.
Aber irgendwie, also das ist ja auch so interessant, wie unterschiedlich auch am Ende die Oberärztinnen sind. Also wie die auch ja alle ihren Schwerpunkt dann rausentwickeln. Und am Anfang steht man ja wirklich da und man soll erstmal in allem so eine Basis so sich erarbeiten. Und ich finde, das ist eigentlich das Schwierigste, sich breit aufzustellen erstmal. Das finde ich auch total schwer an dem Gynfach. Weil es ist halt einfach nicht eng. Man kümmert sich nicht nur um ein Problem. Und man weiß nur, ein Uterus ist eigentlich ein Ding. Das war ganz unkompliziert eigentlich.
Und doch so vollkommen kompliziert, ne?
Ja, nee, ich glaube, das ist was ich mitgeben kann.
Mhm.
Und wie man natürlich sein Herz hört, wenn man das Gefühl hat, man hört es aber selber nicht, das ist natürlich die Stille.
Ja, und ich glaube, das ist was, was wir alle lernen dürfen. So, also ich kann das auch noch gar nicht gut zuhören, weil ich weiß nicht, da ist so viel Geräusch drumherum. So mit dem Alltag und was so drumherum ist, dass man, ich finde so dieses Bild, was man bei der Meditation immer ganz gut bringt, ist dieses aufgewirbelte Glas, wo ganz viele Sachen drin rumschweben und mit der Meditation irgendwann setze ich das einfach ab und dann kannst du durchgucken. So. Und ich glaube, das ist sowas, bei mir ist halt immer Strudel momentan.
Meditierst du?
Es kommt darauf an. Also ich habe meine Zeit dann ganz, ganz viel meditiert, habe auch einen MBSR-Kurs gemacht und alles. Und dann habe ich aber angefangen, die Meditation eher so mit körperlichen, also im Yoga halt mehr mit so da zu integrieren. Also mit Bewegung gibt es ja auch ganz viele Meditationsformen, sage ich mal. Und von dort bin ich dann tatsächlich einfach so ein bisschen wieder abgerutscht.
Ja, das passiert manchmal.
Ja, genau. Und ja, also ich versuche jetzt so achtsame Momente, wie es geht, in meinen Alltag mit einzubauen. Aber dass man wirklich einfach sitzt und den Geist zur Ruhe kommen lässt, das finde ich enorm schwierig. Und ich finde, das sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Also das eine ist halt Achtsamkeit, wo man vielleicht wirklich einfach So beim Händedesinfizieren finde ich so der Klassiker, ne, wo man so merkt, okay, das Desinfektionsmittel, wie riecht das so, dass man nach irgendwie weiß nicht wie viel Jahren man mal wieder riecht, wie stark das eigentlich brennt in der Nase. So, das ist ganz witzig, das habe ich ganz vergessen. Oder wie kalt das auch ist an den Händen und an den Armen und wie sich das anfühlt, wenn es verdunstet und sowas. Ne? Also das sind so Sachen, da kann man wieder mal so richtig in den Moment wieder reinfühlen und in seinen Körper so sein einfach und achtsam sein in dem Moment oder mit Essen. Mit Essen, finde ich, geht es auch immer hervorragend, wenn man so seine Sinne einfach schärft für den Moment. Aber das ist was anderes als, und das ist auch ein wichtiger Teil, denke ich, von Ruhe, aber es ist was anderes als einfach zu meditieren und zu sitzen. Und so mit sich zu sein. Ja.
Ja, tatsächlich so Achtsamkeit oder so mache ich gar nicht im Klinikalltag.
Mir hat das voll geholfen, so den Druck rauszunehmen, diesen zeitlichen Druck.
Ja,
Weil das wie
das.
so eine Bremse ist. Und in dem Moment, so die Einwirkzeit zum Beispiel, haben wir Momente gesucht, die ich immer machen muss. Zum Beispiel über den Flur laufen oder Aufzug fahren, vor dem Aufzug warten. Oder wie gesagt, das Hände desinfizieren. Ne? Man kann ja, ich weiß nicht, so viele andere Sachen machen währenddessen. Zum Beispiel quatschen oder beim Aufzug aufs Handy gucken oder sowas. Oder stattdessen einfach mal nur zu stehen. So, und zu fühlen, wie ist es denn, wenn meine Füße jetzt auf dem Boden stehen? Oder wie ist es denn, Aufzug zu fahren und das zu spüren, wie die, ja, wie man von oben nach unten fährt? So, es sind wirklich banale Sachen. Aber das sind so Momente, die mich in den Moment zurückholen und ich nicht schon 10 Sachen weiter denke, was ich gleich machen muss, wenn ich an dem Ort angekommen bin, wo ich hin will. Weißt du, wie ich meine? Und das bremst mich total gut raus und das gibt mir so. Es ist für mich einfach eine schöne Sache, wieder in meinem jetzigen Zustand zu sein, in meinem Körper zu sein. Ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht, ob man mir da folgen kann jetzt gerade.
Doch, kann dir
aber
folgen.
es hilft mir auf jeden Fall voll aus diesem chaotischen Trubel, der da in der Klinik immer um uns rum ist, wenn alles zu viel wird, wo du vorhin gesagt hattest, man weiß die Namen zum Teil nicht mehr, dann sich so einen Moment zu nehmen, den man so oder so sich nehmen muss, um mal rauszukommen. So, jetzt haben wir einen kleinen Ausflug in die Achtsamkeit gemacht. Ganz ungewollt. Gut, Emily, ich würde dich noch eine Sache fragen wollen, und zwar, ob du ein Vorbild hast. So zum Abschluss. Ich finde das immer eine schöne Frage.
Ja, ich glaube, es ist ja schon ein bisschen angeklungen, dass ich habe so drei tolle Oberärztinnen, die auf jeden Fall Vorbilder sind. Und wenn alleine schon dafür, dass sie ihr Ding machen, aber halt auch dafür, dass sie wirklich gute Arbeit machen und das richtig schön, also ja, die machen es einfach richtig gut und sind auch reflektiert und haben auch ein Interesse daran, also keine Fehler zu machen, so. Und wenn welche passieren, dann reflektieren sie die auch. Das finde ich halt total wichtig. Wie gesagt, Thema halt, sind halt die Fehler. Ja, und was man auch sagen muss, ist, dass ich merke, dass mir das total gut tut, dass das Frauen sind, die den Job machen. Weil es ist einfach nicht das Gleiche, wenn da ein Mann steht und das macht. Also, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich gleich drei davon habe, bei denen ich das so erlebe. Oder wo ich auch so Momente habe, wo die einfach irgendwas machen. Und ich bin so richtig ergriffen davon, wie toll die das jetzt machen. So. Also, ich weiß nicht, da spüre ich einfach, dass ich so von Herzen einfach so eine richtige Freude erlebe. Darüber, wie gut die zum Beispiel irgendwie einfach manchmal, wenn die schallen und die schallen einfach so richtig toll, was ich vorher einfach nicht richtig darstellen konnte. Sieht das aus wie im Lehrbuch und ich denke mir einfach so, meine Güte. Oder wenn die im OP irgendwas machen oder irgendwie einem Patienten so wirklich komplizierte Sachen runterbrechen, so dass die es dann am Ende verstehen könnten oder so oder ja, sowas. Und dann natürlich meine Lehrer beim TCM. Da habe ich auch eine Lehrerin oder zwei. Und ja, in manchen Dingen auch. Einfach so meine Mitmenschen, so jeder mal irgendwie, du sicherlich auch, du machst auch dein Ding, finde ich auch voll schön, beobachte ich gerne.
Danke.
Ja, so.
Danke, fühle ich mich geehrt. Hat noch nie jemand gesagt hier
Nicht?
im Podcast. Nee.
Doch, finde ich voll schön. Ich glaube, ich habe einfach so einen Hang zu starken Frauen, die ihr Ding machen.
Finde ich voll gut. Ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich gestern oder heute habe ich erst mit jemandem drüber gesprochen, dass es mir einfach so fehlt, dass ich irgendwie, wir haben bei uns in der Klinik keine Chefärztinnen, nur Chefärzte. Und mir fehlt das irgendwie noch so. Es gibt halt eine oberärztliche Kollegin mit im Team bei mir, die ich für ihre Arbeit auch bewundere und schätze. Aber mir fehlt irgendwie trotzdem noch mehr weibliche Role Models
Er
einfach.
muss
Die
vielleicht mal zu uns kommen.
ja, offensichtlich. Ja. Doch, doch. Also es ist ganz, ganz schön, der Gedanke, den du da jetzt nochmal angesprochen hast, dass insbesondere halt auch andere Frauen die Inspiration geben und auch Vorbilder sind. Ja.
Ja.
Ohne jetzt die Männer ausschließen zu wollen, ne? Also.
Ohne die Männer ausschließen zu wollen, aber ich identifiziere mich einfach nicht so sehr mit Männern. Also Männer finde ich eher irgendwie nett oder so. Frauen finde ich auch nett, aber ich weiß nicht. Also wenn ich ein Vorbild suche, dann geht es ja für mich schon auch immer so ein bisschen mit um die Frage, wie man seine Weiblichkeit auch lebt. Und auch seine weibliche Kraft, ja, dass viele Männer leben ihre Weiblichkeit, glaube ich, nicht so ausgiebig. Ist manchmal schade, aber.
Darf ich das vielleicht jetzt, damit uns jeder folgen kann, vielleicht also den Begriff jetzt so weibliche Kraft vielleicht auch einfach mal mit Empathie oder mit, ich weiß nicht, mit Weichheit oder ich weiß nicht, wie magst du es einmal beschreiben, damit man jetzt sich damit auch, damit man versteht, was du meinst, weil ich glaube, viele
Okay.
kennen das gar nicht so richtig, ohne dass du jetzt groß ins Detail gehen musst, natürlich, aber
Ja, ich würde fast sagen, so diese Yin-Kraft. Wobei ich finde, dass uns dieses Yin einfach in der Klinik extrem verloren geht. Also, das ist ja einfach, das ist eine extrem yange Umgebung.
magst du kurz sagen, was jeweils das eine und das andere bedeutet? Ja.
Okay. Also, das Yin ist das Dunkle, das Weiche, das, was innen liegt. Der Ursprung, das Verlieren, das Feine, das Zyklische, der Mond, sowas ist Yin. Und Yang ist die Expansion, das Gewinnen, der Wettkampf, das nach außen gehen, der Kampf irgendwie auch. Und unsere Gesellschaft ist grundsätzlich, also wenn man sich die meisten Attribute anguckt, geht es in unserer Gesellschaft eigentlich immer um Yang-Sachen. Und alles, was als positiv bewertet wird, ist in der Regel Yang. Weil wenn du dich ausruhst, dann wird niemand zu dir kommen und also dir dafür gratulieren, so.
Ich mach das.
Ja, aber dann bist du einer von wenigen, leider. Also es ist ja schon so, dass man eher angefeuert wird. Und ich will auch gar nicht sagen, dass jetzt meine Vorbilder davon frei wären, sag ich mal. Also auch die unterliegen so. Also dem, aber trotzdem finde ich, hat man als Frau oder die meisten Frauen, viele Frauen haben einfach doch viel, also man hat einfach so ein bisschen mehr noch eine Yin-Qualität in sich. Also alleine
Weil die
die,
Männern ja auch eher abgesprochen wird, ne? Dass
ja, die
man
Männer dürfen
so.
das ja gar nicht leben. Das ist ja, wenn man sich als Mann schwach und verletzlich zeigt, ist ja noch viel schlimmer als Frau. Wobei also ich glaube, das, was ich in meinen Vorbildern schon auch schätze, ist halt auch, dass sie halt in dieser männlichen Welt klarkommen als Frau. Auch
Ja.
bei den meisten halt als Frau mit Kind. Und ja, aber ich finde, sie haben schon auch alle was Weiches, was auch mehr gelebt wird, auch dem Patienten gegenüber. Und ich bin auch selber einfach total weich. Also von meinem Naturell her bin ich einfach sehr weich. Und ich glaube, zu sehen, dass man es doch irgendwie hinkriegen kann, das zu kombinieren, finde ich auch manchmal schön.
Ja, ist auf jeden Fall. Ich denke, es ist auch insgesamt so ein Gleichgewicht, oder? Also sollte es doch idealerweise sein.
Ja, also ein Gleichgewicht ist das nicht in diesem Krankenhaus. Gar nicht,
Nee,
glaube
nee, nee, ist es
ich.
aktuell auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Ziel wäre oder wie auch immer, ne? Also
Ja, also für
ein
mich,
Ideal.
ja, also ja, ein Ideal ist gut. Ja, das wäre toll, wenn das im Gleichgewicht stehen würde. Ich habe tatsächlich, das fällt mir jetzt ein, ich bin auch noch bei den Mindful Medical Women.
Ah, sehr guter Exkurs, ja.
Ja, genau. Das ist ja so ein Ärztinnenverein, wo extrem viele starke Frauen dabei sind, die alle sich noch für was anderes interessieren neben der Schulmedizin. In ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Ja, und da sind tatsächlich auch viele, die einfach ihren eigenen Weg gehen. Und das schätze ich auch sehr zu beobachten und zu
Ja.
sehen. Wobei eine zu mir gesagt hat, als ich dann das 100. Mal die Frage gestellt habe, ja, und wie machst du das denn? Die hat irgendwann zu mir gesagt, nee, Emily, guck doch mal, wie du das machst und nicht, wie ich das mache. Weil jeder Weg ist so individuell und jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Und dann hat sie gesagt, sie sagt mir jetzt nicht, wie sie das gemacht hat. Und ich
Sehr
fand,
gut.
ja, ich fand das erstmal blöd. Und jetzt irgendwann habe ich gedacht, ja, sie hat voll recht, weil darum geht's gar nicht, wie die anderen das alle machen. Also, Vorbilder sind was Schönes, aber schlussendlich ist es doch immer an einem, das eigene Herz zu fragen und dann den eigenen Weg zu gehen, weil so das eigene Herz ist in der TCM halt die Kaiserin. Die weiß den Weg, so, die kennt den.
Mega cool, Emily. Du hast jetzt voll den guten Abschluss eigentlich gemacht, finde ich, weil jetzt hast du auch nochmal den Bogen zurückgeschlagen. Total cool, wie deine Gedanken sich jetzt zu den Mindful Medical Women geführt haben. Im Übrigen, ich glaube, die Sophie Sötele oder Sötele, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen wird, ist auch mit
Schöttler.
dabei, ne? Ja,
Ja,
genau. Ja, die ist ja auch schon häufiger im Podcast gefallen.
echt?
Genau. Ja. Die Anna kennt sie auch. Die Anna war auch bei Sicher Starten und war auch im Podcast. Genau. Der
Ja,
Weg
ich glaube.
schließt sich, weil wir alle den gleichen Gedanken in unserem Kopf oder die gleichen Werte verfolgen, sagen wir es so.
Ich weiß auch noch nicht, warum du nicht bei den Mindful Medical bist. Verstehe ich ja immer noch nicht, aber ist okay.
Ja, ich glaube, weil ich, also ich gucke mir das gerne auf jeden Fall nochmal an. Du hast es mir damals auch schon geschickt, gell? Ich versuche gerade mit meinem Arzt sein Universum, in Anführungszeichen, mich wirklich auf die notwendigen Dinge zu beschränken, weil mir ansonsten gerade alles über den Kopf wächst. So
Das
seit circa einem Jahr. Deshalb, ich habe jetzt ein Podcast-Interview auch gemacht, aber mehr auch nicht, weil das, naja, es ist viele Wünsche, aber finde ich, alles ist immer Zeit da.
Es ist wirklich eine Herausforderung, finde ich, wenn man diesen Job in diesem Krankenhaus hat oder in einem Krankenhaus hat, weil das nimmt extrem viel Kapazitäten ein. Also,
Ja, genau.
das ist schon eine interessante Erfahrung.
Und ich bin auch nicht so der Mensch, der halbe Sachen macht. Deshalb halte ich mich immer mit diversen Mitgliedschaften und so. Ich war auch im Ärztinnenverein, dann bei den Chirurginnen und so. Ich habe mich überall angemeldet, ich wollte überall dabei sein. Aber letzten Endes hatte ich für nichts richtig Zeit und Kapazitäten. Deshalb habe ich irgendwann mit diesen Mitgliedschaften gedacht, komm,
Ja.
es ist zwar super nett, aber am Ende des Tages, wenn ich auf Silo nicht den Austausch schaffe und nicht in die Gruppen, also vielleicht da mal kurz zur Erklärung, bei den Chirurginnen, das ist ja ein Verein für Frauen in chirurgischen Fächern und da kann man dann total easy über die Silo-Plattform miteinander in Austausch kommen, total cool. Und es gibt auch diverse Events, Veranstaltungen und so weiter, Kongresse. Und genau ähnlich ist es mit dem Ärztinnenverein, da gibt es auch ganz viele coole Fördermöglichkeiten, dass du zum Beispiel eine Mentorin bekommst oder selbst Mentorin wirst oder dass du in deiner Gruppe, je nachdem vor Ort, es gibt halt eine Gruppe in Frankfurt, die von einer Kollegin aus Darmstadt organisiert wird, dann bist du in einem E-Mail-Verteiler und dann macht man coole Sachen, dass man ins Museum geht und so. Also wirklich echt schöne Dinge, aber ich hatte nie für irgendwas davon Zeit. Nie. Also zumindest konnte ich sie mir nicht nehmen, sagen wir es so, weil andere Dinge wie zum Beispiel Arzt sein für mich einfach Priorität haben. Deshalb, das ist so, glaube ich, der Haupt, das, also ich glaube nicht, dass ich weiß, dass der Hauptgrund ist, wieso ich mich da jetzt noch nicht mit involviert habe. Ja.
Das ist sehr schlau, das ist weise und aus der
Ja.
Erfahrung gelernt.
Ich habe schwer gelernt, ja.
Ja, nee, ich finde auch, man muss viel bewusster werden mit seinen Entscheidungen, was man dann wirklich will. Also ich finde auch, mich würden die Chirurgen total reizen. Ich finde, die haben tolle Angebote, auch mit dem Mentoring-Programm und so. Da könnte ich dann nochmal hören, wie noch irgendwelche andere Leute ihre Sachen machen würden. Und, aber ja, man kommt am Ende zu gar nichts mehr und dann ist
Nee.
alles nur noch so halb. Und also dadurch, dass ich ja jetzt auch also diese Hospitation mache beim TCM, dann ist, also ich habe deshalb jetzt donnerstags frei und nicht mehr freitags. Und habe dann nur noch 2 Tage Wochenende und dann ist ja der Donnerstag erst dann auch voll. Und dann ja, so ein Wochenende kann auch wirklich kurz sein. Dann hat man am Ende noch Dienst oder dann
Ja, also
Pause.
Zeit ist in unserem Beruf einfach echt super knapp, muss man sagen. Also private Zeit, ne? Ja, na gut.
So ist das.
So ist es.
Dafür
Dann würde
gibt
ich sagen,
es anderes. Dafür gibt es anderes.
Ja. Emily, ich würde sagen, wir kommen zum Ende so langsam, oder? Du hast ja eben schon so ein gutes Ende gefunden für uns. Oh, ich danke dir vielmals, Emily.
Ja, danke dir für die Einladung.
Voll gerne.